Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sandrana Nusselein hat mir eine neue, faszinierende Sicht auf die mythologischen Gestalten, die Barber uns so gern als Vorbild ans Herz legt, eröffnet. Das hat mein Denken ungemein bereichert und ich hoffe, auch Sie lassen sich mitreißen, in die Ihnen vielleicht noch unbekannten Tiefen der Mythologie einzutauchen. Am Mikrofon begleitet Sie heute Evelyn Seliger. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut und Dankbarkeit zu Füßen. Sandrana, zuerst einmal die Frage, wann hast du von Sai Baba das erste Mal gehört?
Also gehört habe ich von Swami zum ersten Mal etwa 1990. Da hat mir eine Freundin aus der Schweiz Bücher mitgebracht, die ich dann ungelesen wieder zurückgegeben habe. Und als wir dann gemeinsam auf einer Reise waren, da hat es Hunde und Katzen geregnet, da habe ich mir dann von ihr mal ein Buch ausgeliehen und konnte es nicht mehr aus der Hand lassen. Und das war eben Ziel aller Reisen von Phyllis Christel.
Dieses Buch hat ja viele Menschen zu Sai Baba gebracht. Was hat dich daran so fasziniert?
Es hat mich so fasziniert, weil sie schilderte nun von ihrem Lebensdrama, denn anders kann man es ja nicht bezeichnen, als sie ihre Tochter verlor durch den Autounfall und wie sie das menschlich und therapeutisch eben gehandelt hat und dass sie also auch noch bei der Beerdigung ihrer Tochter die Totenrede halten konnte. Da habe ich gedacht, das ist großartig. Also ich möchte den Lehrer, der den Menschen so weit bringt, dass er so viel innere Stärke hat, den möchte ich kennenlernen. Und ab da war das, also ich habe alles gelesen, dann was ich in die Finger bekommen konnte. Ich erfuhr dann auch zum ersten Mal, dass es Gruppen gibt. Bin dann in Genf, da lebte ich damals, in die Sai-Gruppe gegangen und fühlte mich da zu Anfang völlig unpassend. Also in Genf sind natürlich sehr viele ausländische Vertretungen, da waren sehr viele Inder. Also die Gruppe bestand zu 90% aus Indern. Und da kam ich mir natürlich vor wie ein kariertes Maiglöckchen dazwischen. Ne?
Aber du hast ausgehalten.
Ja. Was mich dann da gehalten hat, war die Inbrunst der Männer, wie die gesungen haben. Ich bin katholisch und bin in Klosterschulen gewesen. Und wenn wir Sonntagsgottesdienst hatten und ich sah dann die Männer da vor sich hinbrummen oder in den Bänken pennen sozusagen und erlebte dann diese Inder. Die haben mich fast zu Tränen gerührt, diese Männer, weil die Gefühle zeigten, die zeigten Liebe, die zeigten Hingabe. Das waren Dinge, die kannte ich überhaupt nicht, das war mir völlig fremd. Und das hat mich dabei gehalten. Ne? Und da habe ich so ganz langsam Wurzeln geschlagen und habe dann gesagt, ja, wenn er mich denn haben will, zu sich nach Indien, dann gucke ich, dass ich mal hinfahre. Ne? Vorher hätte ich gesagt, Indien nie, nie im Leben. Ich glaube, das sagen viele. Ne? Dann habe ich also mit Swami, ich sage mal dem Chef, habe ich mit dem Chef einen Deal gemacht und habe gesagt, pass auf, wenn du willst, dass ich komme, dann werde ich meine Sammlung an kleinen Parfümminiaturen versuchen zu verkaufen. Ich hatte also eine Mini-Wohnung und hatte also die ganzen Wände voll mit Parfümminiaturen, wie man die damals so sammelte. Dann habe ich also eine Anzeige aufgesetzt, kriegte dann so ein paar Interessenten, naja, vielleicht so eine Flasche oder zwei, mal gucken und was haben sie denn so. Dann habe ich gesagt, entweder alles oder nichts. Eine Interessentin sagte, das gucke ich mir an, fuhr 3 Stunden mit dem Zug, ich hatte den Termin vergessen, die stand 1,5 Stunden vor meiner Türe, hochschwanger, mit Ehemann, Kleinkind, Kinderwagen und dickem Bauch. In 10 Minuten hatte die Sammlung komplett gekauft. Ich bekam den 5-fachen Preis für eine Flugreise. Und da wusste ich, dass Fabi mich öfter hier haben will.
Dann hast du dir statt neuer Parfümfläschchen ein Ticket nach Indien gekauft.
Ja, also das erste Mal war hochspannend. Ich war damals im Business tätig, ich war bei einer großen internationalen Firma. Ich war also gewohnt, in der Schweiz viel zu reisen, Luxusweibchen, an jedem Finger ein Ring und gestylt und geschminkt bis hinter die Ohren. Und ja, und dann kam ich nach Indien. Hatte mir vorgestellt, dann guckst du mal am schönen Hotel, guckst mal, ob du einen Swimmingpool ist und gehst den Rest der Zeit dann in Ashram, wie Ashram sie schrieb, wusste ich zwar, aber was Ashram war, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Und dann kam ich also nach Indien, was war mir in Bangalore. Also bin ich erstmal in einem Hotel abgestiegen und das war also, naja, Kakerlaken und, ne, war also richtig nett. Und ich habe also große Mühe gehabt, mich da zu beherrschen. Bin dann mit dem Taxi nach Whitefield und bin da Swami zum ersten Mal begegnet. Och je, hab ich gedacht, der arme alte Mann lief so langsam. Ich habe immer nur gedacht, muss irgendwas machen, um da mitzuhelfen. Ja, wenn ich gewusst hätte, wie er mir helfen muss, das habe ich nur damals nicht gewusst, aber es hat sich dann ergeben. Na gut, also die ersten Begegnungen waren schon sehr anrührend. Damals gab es den Baum noch in Whitefield mit den großen Schirmen, wo er dann wirklich barfuß über den roten Sand kam, war wunderschön. Und ich fand einen Guide, eine sehr nette Engländerin, die mir dann sehr nett half, um mich da zurechtzufinden. Die hatte Probleme in England gehabt mit ihrem Partner. Ich erzählte ihr so ein bisschen von meinen Methoden, mit denen ich damals schon arbeite, um Gedanken und Gefühle zu verändern. Dann haben wir gemeinsam an unseren Programmen gearbeitet, sie an ihrem und ich an meinem im Hotel. Und zum Schluss verbrennt man die Zettel, auf denen man seine negativen Gedankenformen transformiert hat, und das verbrennt man dann. Und in dem Moment, wo wir unsere Zettel im Aschenbecher verbrennen, geht bei mir ein Vorhang auf und ich sehe den Darshanplatz und ich sehe Swami, der den brennenden Zettel in den Fingern hat. Und damals waren die Summer Showers, da waren die ganzen Studenten da. Und von dem Zettel aus gingen ganz viele Flammen, setzten sich auf die Köpfe der dort Anwesenden, sah aus wie Pfingsten. Wie der Heilige Geist, der da kam. Und Swami zeigte, wenn ihr euch klärt, geht das auf alle Menschen über. Und das war natürlich schon ein berührendes Erlebnis. Und er gab mir dann noch mehrere solche Innenshows. Zum Beispiel hatte ich mir sehr, sehr schöne Bilder gekauft von seinen Füßen und vom Vibhuti. Und ich gucke mir so die Bilder an, die dann in meinem Zimmer nachher hingen. Da fangen die Füße an zu laufen. Und ich sehe plötzlich, es sind meine Füße unter seinem Gewand, die im typischen Stechschritt da durch die Gegend brausen. Und dann wechselt das Bild, und dann sind es seine, die wieder langsam gehen. Und er erklärt mir damit, ich soll also in seinem Sinne gehen. Und er sagte dazu, geh deinen Weg, ich führe dich. Also ich habe ganz oft von ihm Signale bekommen, dass er die ganze Zeit bei mir ist, dass er in mir ist, Dinge, die für mich damals völlig neu waren, die für mich fast nicht zu verstehen waren, wo ich einfach dieses Erleben hatte und sagte, wie kann denn sowas sein? Dazu wusste ich einfach zu wenig noch von all den Dingen. Und so hat er mich dann Stückchen für Stückchen dahin gebracht, dass ich verstand, er ist mein Lehrer, er nimmt meinen Weg in die Hand und er zeigte mir, pass dich an meine Maßstäbe an. Und musste erstmal in mein Leben integrieren, dass er so völlig anders war. Dazu noch eine nette Anekdote. Ich hatte mir auf einer Asienreise mein erstes Sari gekauft und dachte, wie wunderschön ich nun in diesem tollen Sari aussehen würde. Bin dann ins Ashok Hotel, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht das Hotel, wo ich jetzt so ein bisschen Swimmingpool und ein bisschen Ashram machen kann. Ich komme an der Rezeption an und der Rezeptionschef schaute so über den Tresen rüber, musterte mich von oben bis unten und sagte, Madam, Sie haben ein wunderschönes Sari an, es ist nur fürchterlich gebunden. Ich kriegte einen knallroten Kopf. Ich war so richtig mit der ganzen Arroganz und dem Snobismus meines eigentlichen Lebensstils wieder konfrontiert worden und merkte, wie wenig das passte. War dann sehr glücklich in meinem kleinen Zimmerchen in einem anderen Haus.
Durch solche Erlebnisse hast du dann gemerkt, dass du deinen Lehrer getroffen hast?
Also ich habe es nicht sofort gemerkt, dass Swami für mich der Lehrer ist. Ich habe es immer wieder durch kleine Sequenzen, hat er mich sanfter vorbereitet. Ich glaube, das wäre in meinem Leben ein Erdbeben geworden, wenn er mir die ganze Power, die da drin war, gleich beim ersten Mal gezeigt hätte. Und er hat mir auch gezeigt, dass ich so wenig von mir selber loslassen konnte. Zum Beispiel hatte ich einen Brief geschrieben. Den hat er nicht genommen. Dann habe ich den Brief wieder gelesen, dann habe ich ihn geändert, dann wieder hingehalten, hat er nicht genommen. Dann am letzten Tag saß ich mit einem Tablett mit Vibhuti und Blumen drauf, und das durfte man ja damals noch mitbringen, und habe mir gedacht, okay, er möchte mir doch wenigstens das segnen, wenn er den Brief nicht nehmen möchte. Und dann kam er also vorbei, ich hatte erste Reihe, das konnte man ja damals, wenn man wegging, noch bekommen. Und da habe ich gewagt, ihn anzusprechen. Ich habe gesagt, Swami, das ist für die Gruppe in Genf, und ob er das segnen würde. Dann hat er also die Hand darauf gehalten und hat es gesegnet und hatte in der anderen Hand den Brief und merkt nicht, dass er die ganze Zeit dran zog und ich zurückzog. Und es schoss mir dann durch den Kopf, ja, du kannst ja nicht mal loslassen von deinen Themen. Wie soll er sie dir denn an- und abnehmen? Wie soll sich denn was verändern können, wenn du schon zurückzugst, wenn er nur danach fasst? Ja, das kann man natürlich auf die innere Ebene genauso gut übersetzen. Ne? Da war also klar, lern erstmal deine eigenen Muster angucken und lern mal loslassen. Ne?
Du hast dann ja angefangen loszulassen. Zumindest deine Statussymbole hast du in Frage gestellt. Vielleicht auch noch mehr?
Ja, das war ganz spannend. Er hat mich durch meinen Weg begleitet, der mich dann in den Berufswechsel geführt hat, der mich dazu geführt hat, dass ich in die therapeutische Arbeit kam, dass mein Leben von der Äußerlichkeit in die Innerlichkeit ging. Das war schon mal ein ganz großer Wechsel. Dann habe ich, da ich ja sehr neugierig bin und wissen will, was hat es denn nun auf sich mit diesen Lehren, die er da unterrichtet, warum erzählt er uns ständig die Geschichten da vom Ramayana und diesen Dingen, die für uns Westler nicht so leicht nachzuvollziehen sind? Was soll uns das Ganze? Was sind das für Gleichnisse? Ist das was Ähnliches, wie wir das in der Bibel unterrichtet bekommen, dass wir aus Lehrbeispielen lernen sollen, oder gibt es da noch was Tieferes? Sai Baba hat zum Beispiel gesagt, alles ist in euch. Und das wollte ich jetzt noch mal wissen. Auf meinem Weg in die Arbeit mit den Therapieformen habe ich immer versucht, mit den Menschen den Blick nach innen zu richten und auch selber den Blick nach innen zu wenden und zu versuchen, was ist denn da im Inneren? Wieso können wir das im Inneren alles entdecken? Und da bin ich dann Stück für Stück darauf gestoßen, dass alles, was er uns lehrt, eine enorm starke innere Entsprechung hat, dass die gesamten Geschichten, wie zum Beispiel das Ramayana oder die Geschichte von Krishna, dass wir die fast wortwörtlich auf unsere Energiesysteme im Körper übersetzen können. Dass wenn wir die Dinge nach einer bestimmten Art und Weise lesen, kommt eine ganz klare Ethiklehre heraus. Und als ich das begriffen habe, da wurde ich so hellhörig für diese ganzen Geschichten, die Baba erzählt. Da kommt eine völlig andere Ebene seines Lehrens heraus. Und die ist so schön, dass man erleben kann im eigenen inneren Körper, wie er uns mit Zärtlichkeit umhüllt, wie er uns mit einer Liebe im Inneren erhält und hält und formt und schützt. Dass die ganzen Geschichten, die wir da erfahren, nur dazu da sind, dass wir uns reinigen, dass wir uns selbst erhalten, damit wir das Selbst im Inneren erhalten. Also mich hat es immer gestört, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Wenn ich von Swami statt, wie wir denn zu leben hätten, immer die mythologischen Geschichten serviert bekam. Ich konnte damit nichts anfangen. Und es hat mich immer irgendwo ein bisschen gemopst, dass ich dachte, was soll das? Warum verbringe ich meine Zeit mit Kindergeschichten? Als ich dann aber mit meiner Arbeit anfing und die Dinge dann immer deutlicher wurden, da erschienen auch die mythologischen Figuren teilweise in den inneren Bildern der Klienten, die aber von indischen Mythologien null Ahnung haben. Da erschien zum Beispiel Swami einmal in der zweigeteilten Figur, eine Seite weiblich, eine Seite männlich. Er wusste ganz genau, dass ich im Hader war und nicht wusste, wo muss das Denken liegen und wo muss das Fühlen liegen. Und solche Erklärungen haben mir dann geholfen, die Dinge etwas klarer zu erkennen und insofern dann auch umzusetzen in die Geschichten, die wir in der Mythologie berichtet bekommen. Und das erleben zu dürfen, das ändert ein Leben zu 360 Grad. Also es ist faszinierend, was man dann von seiner Liebe, von seiner Fürsorge, von seiner Omnipräsenz erfährt. Denn die kann man tatsächlich erfahren. Shankara Shiva, Shankara Shiva, Shankara Shiva. Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho Shankara Shiva Shankara Shiva Shambho Mahadeva Shankara Shiva Shankara Shiva Shambho Mahadeva Shambho, Har Sai Nath Shambho, Har Bholenath Shambho, Har Sai Nath Shambho, Shankara Shiva, Shankara Shiva, Shankara Shambho, Shankara Shiva, Shankara Shiva, Shambho Mahadeva.
Du hast mich wirklich neugierig gemacht auf eine neue Sicht der indischen Mythologie.
Ja, es ist unfassbar, wenn man sieht, wie Garuda, der Vogel, der ist entweder Leben oder Tod entscheidet, wenn man den sehen kann im inneren Bild, dann hat er ein ganz, ganz feines Gefieder aus Quecksilbersilber, denn er besteht aus dem göttlichen Willen und legt sich wie ein schützender Mantel um den menschlichen Körper herum. Das ist der göttliche Wille, der uns wie eine zärtliche Mutter umhüllt und schützt. Und das ist atemberaubend, das vergisst man nie. In dem Moment, als es passiert, hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt eine Glühbirne anfasse, die platzt, so viel Strom ist in mir.
Du meinst, man sollte sich den mythologischen Gestalten und Geschichten Swamis als Gleichnis nähern?
Also man muss bei den Lehren von Swami, denke ich, die oberflächliche Kruste durchstoßen wollen. Das ist wie beim Küken, das muss den Mut haben, sich durch seine Eihülle durchzuarbeiten. Swami unterrichtet Millionen Menschen. Man muss sich vorstellen, welch unterschiedliche Bildungsgrade, Wissensgrade, kulturelle Hintergründe, welch unterschiedliche Charaktere und Wesensarten die Menschen haben. Ein Weltenlehrer kann nur über Gleichnisse reden. Er kann nur lehren über eine Symbolsprache, die von allen Schichten des Menschen, ob er nun weniger oder hochgebildet ist, erfahren werden kann. Und diejenigen, die die Kerne seiner Lehre wissen wollen, die müssen sich durch die Schichten hindurcharbeiten. Das ist das, was er von uns erwartet. Wir sollen Wahrheitssucher sein und die Wahrheit ist er, die steckt im Inneren. Da müssen wir uns hindurcharbeiten. Wenn er jetzt zum Beispiel unterrichten würde wie ein Therapeut und würde sagen, ihr müsst eure Gedanken und Gefühle klären, dann wüssten der größte Teil der Menschen nicht, wie er damit umgeht. Nimmt er aber solche Beispiele und zeigt, was Hingabe ist, was Vertrauen ist, was ein ganz klares bei der Wahrheit bleiben ist, wie es ja in diesen vielen Geschichten geschildert wird, dann ist das eine Belehrung, die relativ viele Menschen davon verstehen. Wenn man aber den Kern finden will, warum zum Beispiel in Hanuman geboren wird, aus einem Reispudding, aus einem süßen Reispudding, da muss man sich überlegen, was hat diese ganze Geschichte für einen symbolischen Gehalt? Wenn man die Geschichte anschaut, wie sie da geschildert wird, dass der Pudding zwischen den Königinnen geteilt wird und dass nun ein Vogel kommt, den Pudding wegnimmt und der Affenmutter gibt, dann ist das in meiner Lesart das Zeichen dafür, ein Erdelement, das einen relativen Kleber und Süße hat, gleich Pudding, ist Gott geopfert worden, wird jetzt unter die weiblichen Aspekte verteilt und dann bekommt Hanumans Mutter, die Affenfrau, bekommt davon einen Teil ab und bringt einen halb Menschen und halb Affen zur Welt. Und das ist Darwins Lehre.
Wieso Darwin?
Also unsere Körperhülle kommt von den Tieren her, kommt vom Affen. Das wissen unsere Wissenschaftler schon lange, dass es da Schritte gibt, wo aus dem Affen sich ein Mensch entwickelt hat. Und da streiten sich die Leute, wie ist es wissenschaftlich erklärbar, dass ein Mensch was anderes sein soll. Dass aber dann ein anderes Bewusstsein in diesen Affenkörper hineingepflanzt wurde, durch zum Beispiel Erdelement, durch Bewusstsein, dass dann plötzlich ein Evolutionssprung stattgefunden hat, in dem der Mensch quasi erschaffen wurde, nachdem, wie es in der Bibel ja auch schon geschildert wird, die Pflanzen da sind, die Mineralien da sind, die Tiere da sind. Und dann kommt irgendwann der Mensch dazu. Dazu hat Gott irgendwann vielleicht ein Affenwesen genommen, eine Hanuman-Mutter, und hat daraus diesen ersten einfachen Menschen geschaffen, der dann ein Zwischending zwischen Tier und Mensch war. Und unser Körper kommt daher. Also ist es ganz klar, dass dieser Hanuman-Körper dem Bewusstsein Rama dienen muss. Und diese ganzen Geschichten zu übersetzen auf die inneren Ebene ist total faszinierend. Damit hat Swami mich wirklich an den Köder gekriegt, weil mir macht es sehr viel Spaß und begeistert mich immer wieder herauszufinden, wie Religion, Mystik und Wissenschaft zusammengehören. Und wenn man in der therapeutischen Arbeit zum Beispiel erlebt, wie es ist, wenn ein Mensch was verstanden hat, dass plötzlich Klarheit in ihm ist, in der Weise, die er vorher nicht hatte, dann sehen wir, dass wir selber Erschaffer dieses Körpers und dieser Fähigkeiten, die dieser Körper hat und dieser Geist hat, dass wir selber die Steuermenschen sind und dass wir dazu nicht unser Ego, sondern unser Bewusstsein benutzen müssen.
मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है जरा झांको तो पाओगे कि साई पास होता है साई मेरे दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे जब से है देखा तुझको
Wir sind heute bei Sandrana Nusselein, die durch Babas Gnade in die Bedeutung der tiefen psychologischen Mythologie der indischen Kultur eintauchen durfte. Sandrana, ich finde das unheimlich spannend, aber es ist nicht leicht zu verstehen, zumindest nicht am Anfang.
Ja, das ist das, was er die ganze Zeit lehrt. Und wenn man das beobachten darf, es ist so faszinierend, dann kann man sich nur noch hingeben. Geht nicht anders. Und wenn ich das von innen beobachten kann, dann kann ich verstehen als Mensch, ich bin selber derjenige, der durch das Ego, gleich Erfahrungs-Ich, durch die Manipulation dieses Erfahrungs-Ichs in meiner eigenen Psyche, bin ich derjenige, der mich selber misssteuert, in die falsche Richtung steuert. Und in dem Augenblick, wo ich anfange, mir bewusst zu machen, was in meinem Denken, was in meinem Fühlen abläuft und mit Hilfe des Bewusstseins Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln, in dem Moment kommt eine völlig andere Essenz in meinem Leben heraus. Und ich sehe dann, wie ich eine falsche Selbststeuerung mache, nämlich eine ego-gesteuerte Selbststeuerung, wogegen, wenn ich mit den gleichen göttlichen Kräften steuere, die in Swami omnipräsent ihn ganz durchdringend sind, wenn ich diese Kräfte benutze, dann komme ich ihm immer näher, bis ich dann meine Bewusstseinsnetze so weit ausdehnen kann, dass sie mein ganzes Wesen erfüllen und mein Ego sich mehr und mehr auflöst und in Weisheit wandelt. Das ist das, was er uns die ganze Zeit zeigen will. Ihr seid genauso wie ich. Ich bin Weisheit ohne Ego. Ihr seid das im Kerne auch. Aber expand your heart. Das heißt nicht Herzkranzgefäßerweiterung praktizieren, sondern Bewusstseinserweiterung. Denn das spirituelle Herz hier ist eine weiße leuchtende Lichtkugel. Die kann man sehen. Und am Ende unseres Lebens wird die genauso golden wie das goldene Ei, was Swami einmal im Jahr aus seinem Körper herausholt, um uns zu zeigen, so sieht das Universum aus. Reines Gold, deshalb nennt er uns auch immer Gold. Und dann zeigt er uns, so seht ihr aus, wenn ihr so seid wie ich. Und das ist so überwältigend mit Worten. Könnte er vieles sagen. Er könnte jeden Berg auf den Kopf stellen. Das würde uns im Moment dazu bringen, zu glauben, er ist was anderes als ich. Aber was viel, viel wichtiger ist und was Swami im Moment weltweit zu machen scheint, ist das Hineindiffundieren in das Bewusstsein der Menschen. Und von innen heraus zu zeigen, was im Weg steht, damit die Wahrheit, nämlich Gott, in uns die Herrschaft übernehmen kann. Und das ist so schön zu erleben, das macht so glücklich zu sehen. Und diese Weisheit und dieses Bewusstsein, das zündet Baba in jedem Menschen an. Dass das aber der große Gott in uns ist, das ist uns überhaupt nicht bewusst. Und das muss man erfahren. Wir brauchen Erfahrungswissen damit. Sonst kann es nicht durchdringen.
Hari Om Tat Sat Namah Shivaya.
Shivaya.
Namah Shivaya.
Ich mag ja zum Beispiel Ganesha sehr gern. Kannst du mir zu ihm etwas aus deiner Sicht der tiefen Psychologie sagen?
Es gibt eine wunderschöne mythologische Geschichte von der Erschaffung von Ganesha. Als Shiva über die Berge in die Welt reiste, da ließ er Parvati alleine. Parvati setzte sich in die Badewanne und reinigte sich. Da sie ja die Tochter der Erde ist, muss das Erdelement sich mit dem Wasserelement reinigen. Und da sie ein göttlicher Anteil ist, hat sie die elektrische Energie und die Dynamik, sodass das Wasserelement nicht einfaches Wasser ist, sondern Bewusstseinswasser. Das Wasserelement fließt von unten nach oben als Springbrunnen aus unserem eigenen Kopf heraus, genau wie es in den mythologischen Bildern von Shiva gezeigt wird. Also Parvati sitzt in der Badewanne, wäscht sich die schmutzigen Hautschüppchen runter. Und von den Resten von diesen Hautschüppchen vom Erdelement, das nicht geklärt ist, formt sie ihn als Mensch. Dieser Menschenkörper ist auf einigen Ganesha-Statuen auch zu sehen. Da sieht man, dass er Arme, Beine, einen Menschenkörper hat und einen Elefantenkopf mit dem langen Rüssel. Das heißt, von dem Erdelement, das nicht geklärt worden ist vom Bewusstsein, machen wir neue Inkarnationskörper für uns. Und diesem Körper gibt sie Leben. Das heißt, die Erde kann uns diesen Lebenskörper, den lebendigen Lehmkörper geben. Dann sagt sie Ganesha, er möchte vor der Türe stehen und sie schützen, damit niemand sie überfällt, während sie sich reinigt. Dann kommt Shiva zurück. Und Shiva kennt Ganesha nicht, Ganesha kennt Shiva nicht. Die beiden fangen also an zu kämpfen, denn Shiva will zu Parvati, seiner Frau, und Ganesha weigert sich. Und dann schlägt Shiva dem Ganesha seinen Menschenkopf ab. Was heißt das? Der Mensch in seinem irdischen Körper muss so lange mit Gott, dem Bewusstsein gleich Shiva, ringen, bis ihm Gott den Menschenkopf nimmt und ihm sein menschliches Denken ein für allemal abnimmt, sodass sein menschliches Leben zu Ende ist. Und dann nimmt er, Shiva, den Elefantenkopf eines Dämonen, nimmt den in die Hand und da Shiva das reine Bewusstsein ist, wandelt er den animalischen Kraftaspekt dieses Elefantenkopfes in ein riesengroßes Bewusstseinszentrum. Das setzt er nun im Ganesha auf und dadurch bekommt Ganesha aus der Hand seines göttlichen Vaters Weisheit, Bewusstsein und kann jetzt durch den Rüssel, der seine Wirbelsäule ist, kann er jetzt seinen gesamten Körper mit Weisheit und Bewusstsein steuern. Und das ist die Zielsetzung unseres Menschenlebens, dass wir aus dem irdischen Körper, der von Resten von Vorinkarnationen noch verschmutzt ist, durch das Ringen um und mit Gott, dann schlussendlich den erleuchteten, selbst, großgeschrieben, selbstgesteuerten Körper machen. Das heißt, dass das Selbst gleich Bewusstsein unseren Körper dann steuert. Und deshalb hat Ganesha auch die Riesenohren, damit er auf die Stimme von Vater, Mutter, Gott hören kann.
Ganesha wird aber auch noch in einer anderen Gestalt gezeigt.
Dass er sitzt mit seinem dicken Bauch, die Ratte oder Maus daneben sich hat. Da hat er die Fülle, die der Mensch dann hat, wenn er diesen Bewusstseinskopf entwickelt hat. Er hat dann das Bewusstsein, das dann sich so ausdehnt, dass symbolisch der Körper dann riesengroß wie ein Elefantenkörper wird. Aber kein Elefantenkörper ist, damit ist gemeint, unser Bewusstsein ist dann so riesengroß. Und er reitet auf der Ratte oder auf der Maus, um zu zeigen, das Allergrößte und das Allerkleinste gehören zusammen. Ganesha wird bezeichnet als Ganapati, als der Beherrscher oder der Herrscher über die Ganas, die göttlichen Wesen. Und das sind die Prana-Bläschen. In unserem Körper ist Prana der Atem Gottes, der alle Funktionen ausführt. Denn der Atem Gottes wird ausgesandt, damit er bestimmte Aktionen durchführt. Wenn also Ganesha der Herrscher darüber ist, heißt das, wenn der Mensch dieses Bewusstsein vom göttlichen Vater bekommen hat und in seinem Kopfzentrum den Körper steuern kann, dann herrscht er über das Prana, gleich die göttlichen Kräfte in seinem eigenen Körper. Und dann beherrscht er auch vor allen Dingen die Angst. Denn wenn er so viel Weisheit und Bewusstsein hat, braucht er keine Angst mehr haben. Und die Maus oder Ratte ist das Symbol der nagenden Ängste, der huschenden, nagenden Ängste. Also zeigt das Reittier häufig das, was diese Götterfigur transponiert in eine Qualität. Und das heißt Urvertrauen.
Kannst du dir vorstellen, warum Swami einmal gesagt hat, dass der Platz am Tempel, an dem Rama, Sita, Lakshmana und auch Hanuman stehen, der wichtigste Platz im Ashram ist?
Ja, warum ist das der wichtigste Platz im Ashram? Wenn Swami den Tempelplatz, wo wir unseren Darshan bekommen, als symbolische Ausstaltung des feinstofflichen Körpers gemacht hat, wo gezeigt wird, Menschen, so habt ihr euch zu verhalten. Ihr habt euch zu verhalten wie Rama, der im Mittelpunkt steht und das Bewusstsein symbolisiert. Ihr habt euch zu verhalten auf der Frauenseite wie Sita, die dem Bewusstsein gehorcht, und zwar bedingungslos. Und ihr Männer habt euch in den Dienst der Weisheit und des Bewusstseins zu stellen, so wie Lakshmana. Und der Körper, der als Hanuman da nochmal mit einer Extrafigur nochmal ein Stück tiefer steht, der ist der Körper, der dieser Dreiheit dienen muss. Das heißt, unser Mentales in Form von Lakshmana hat voll und ganz dem Bewusstsein zu dienen. Und sowohl Sita wie auch Lakshmana schauen nur auf Rama, nur auf das Bewusstsein. Und das ist die richtige Grundhaltung, die wir lernen müssen und die für uns Menschen sehr schwierig ist. Unser Denken, unser Fühlen hat Prägungen, die uns beim Überleben helfen, die aber auch unser Ich, unser Ego-Ich fixieren. Und das Ego-Ich will ständig steuern, anstatt dass es sich in den Dienst stellt und dem Bewusstsein gehorcht. Und das ist deshalb der wichtige Platz, weil er die Menschen einstimmen soll, bevor sie zum Darshan gehen. Was ist eigentlich meine Funktion? Meine Funktion ist die dienende Funktion am Bewusstsein. Und dazu muss ich erst einmal unterscheiden lernen, was ist mein Denken, was ist mein Gefühl, was sind die Fähigkeiten von Denken und Fühlen und was sind die Muster, die da drin stecken. Und wenn ich die Muster eliminiere, dann wird mein Denken und Fühlen so rein wie Sita und Lakshmana und können dann in den Dienst von Rama dem Bewusstsein treten.
Ich muss gestehen, dass mir der Kopf schwirrt, aber es macht irgendetwas mit mir, das ich nicht erklären kann. Wie ist das mit Rama?
Also das Ramayana schildert uns, dass Dasharatha, der König, er hat versprochen der Königin, dass sie ihm einen Wunsch erfüllt. Und die Königin wünscht sich, dass ihr Sohn Bharata auf den Thron kommt und dass Rama eben in den Wald gehen muss. Rama hat damit offenbar kein Problem, denn Rama symbolisiert in unserem Körper, dass aus dem mentalen und emotionalen entstandene, reine, gewachsene Bewusstsein. Das heißt, die von uns geschaffene Weisheit. Und diese Weisheit muss von der Psyche ausgehend, da wo der Bewusstseinskanal ist, ins vegetative System gehen, und das ist der Wald. Man weiß vom Körper, dass alle 7 Jahre etwa sich die Körperzellen erneuern. Also 7 und 7, 14, Vorform des materiellen Körpers plus vegetative Ebene. Er musste also als Bewusstsein 14 Jahre lang die anderen feinstofflichen Körper wandeln, bis er zum König über das gesamte Reich werden konnte. Und erst dann konnte er auf den Thron, und da standen ja seine Schuhe. Bharata hatte gesagt, ich, der mentale Aspekt im Körper, übernehme so lange die Herrschaft über Ayodhya, das Zentrum des Lichtes, das heißt der Sitz unseres Bewusstseins im menschlichen Körper. Also das Denken muss so lange den Körper schützen und steuern, bis das reine Bewusstsein alle feinstofflichen Körper geklärt hat und dann als Bewusstsein den Thron übernimmt. Und deshalb hat er symbolisch die Schuhe dahingestellt, die wir möglichst sogar noch auf einen runden Teller stellen sollten. Denn der runde Teller ist das Herzzentrum, die Herzsonne des Bewusstseinszentrums in unserem Körper. Und wenn sie da stehen, dann stehen sie symbolisch in der Herzenssonne, da wo der Thron ist und wo wir auch Sai Baba in uns sitzen sehen können.
Sri Ramachandra, Jaya Ramachandra.
Da-da-da!
Eine faszinierende, aber doch auch unheimliche Person ist ja Kali, aber wahrscheinlich auch wieder nur aus unserer äußerlichen menschlichen Sicht. Mit ihrer Kette von Menschenköpfen um den Hals sieht sie nicht sonderlich sympathisch aus.
Also Kali ist die Parvati in ihrem Negativaspekt. Genau wie Shiva einen vermeintlichen Negativaspekt hat, den Rudra-Aspekt, wo er mit den Dämonen kommt, dann ist er das aktivierende Luftelement, was dann die dämonischen Gedankenformen zurückbringt. Bei der Kali ist es umgekehrt. Die Kali ist die Erdgöttin, beziehungsweise gehört als weiblicher Aspekt zur Erde. Sie bringt ungeklärte Gedankenformen, die bringt sie hoch. Und dann gibt es eine ganz wichtige Position. Dann sieht man Shiva auf dem Boden liegend mit dem irrigierten Penis und die Kali steht da drüber und versucht von ihm noch Bewusstsein zu bekommen, nämlich sich von ihm befruchten zu lassen. Also sie versucht aus seinem Penis das Aktivierungsprinzip des Lebens zu gewinnen. Aber Shiva legt sich quer. Der liegt als Shava, als Leichnam auf dem Boden. Denn wenn unser Gefühl sich nicht reinigt, dann stirbt das Bewusstsein. Und das wird uns in dieser Kali-Figur gezeigt. Und das bedeutet, wir haben dann noch viele, viele Leben und werden, wie Baba das mal ausgedrückt hat, mit der belastenden Kette um den Hals geboren. Also die Kette, die Kali um den Hals hängen hat, hat eine ganz spezielle Bedeutung für unsere Inkarnationen. Symbolisch heißt das, es kostet dich 20 Leben, wenn du so viel Ungeklärtes auf der Erde hinterlässt, dass du 20 Mal wiederkommen musst, um das ganze Material aufzuarbeiten. Denn die göttliche Mutter hat gern Ordnung im Kinderzimmer. Die gibt uns die Bauklötze der 5 Elemente zwar zum Spielen, aber wenn wir das Kinderzimmer nicht aufräumen und alles liegen lassen, dann müssen wir wiederkommen und wieder alles aufräumen. Wir müssen es putzen, wir müssen es sauber machen. Und wenn wir uns das nicht angewöhnen, nutzt es nichts, wenn wir Umweltschutz betreiben. Die größte Umweltverschmutzung kommt vom Denken und Fühlen.
Es gibt aber ja noch eine andere Form von Shiva.
Ja, wir kennen das Bild von Shiva, wie er als Asket auf einem Tigerfell sitzt. In der Meditationshaltung, dann fließt der Ganges aus seinen verzausten oder verfilzten Haaren. Und wir sehen, dass er dann den ganzen Körper mit Asche eingerieben hat, dass er 3 Striche, Querstriche auf der Stirn hat und dass dann die Schlangen um seine Arme, Beine, Hals und überall sind. Das ist Shiva, wenn er uns zeigt, wie wir aussehen, wenn wir total unsere 3 Welten, die 3 Striche, aus unserem Gehirn gestrichen haben. Also unser Ego, unsere psychische Ebene, unsere vegetative und unsere körperliche. Dann wird der materielle Körper zu Asche. Und das ist das, weshalb er ganz in Asche gekleidet ist. Er zeigt uns damit das Endstadium unserer psychischen Entfaltung. Und wenn wir das so sehen, zeigt er uns, die Emotionalität ist nicht mehr wichtig, die 3 feinstofflichen Körper sind nicht mehr wichtig, es muss sich in uns nichts mehr regen, um Denken und Fühlen zu aktivieren, die Schlangen sind also in Ruhestellung und gleichzeitig das Bewusstseinswasser hat uns gereinigt, dann sind wir Besitzer aller Kräfte und haben sie domestiziert und das ist das Ziel unserer spirituellen Entwicklung.
Shiva Shambho Mahadeva
Shankara Shiva Shankara Shiva Shambho Mahadeva
Shankara Shiva Shankara Shiva Shambho Mahadeva
Shankara
Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho
Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho
Dama 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 Rubade Shankara Gana Gana Ganda Bhaje
Dama 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 Rubade Shankara Gana Gana Ganda Bhaje
Ara Bhole Nath Shambho Satya Sai Nath Shambho
Ara Bhole Nath Shambho
Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara 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 Shambho Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara
Zum Schluss, liebe Sandrana, erzähl doch bitte noch einmal die wunderbare Geschichte von der Wette zwischen Ganesha und seinem Bruder Subramaniam.
Die beiden schließen eine Wette ab, wer am schnellsten die ganze Welt umrunden kann. Nun steht das göttliche Paar, Shiva und Parvati, und sagen ihren Kindern, also gut, die Wette gilt, mal gucken, wer es am schnellsten kann. Und Subramaniam düst also ab auf seinem V und Ganesha bleibt sitzen. Macht nichts, steckt sich ein paar Ladus in den Mund. Und als er nachher Subramaniam am Horizont kommen sieht, macht er einmal eine Runde um seine Eltern und sagt, ich habe gewonnen. Und daraufhin sagen seine Eltern, wieso? Und Ganesha sagt, wer euch umrundet hat, wer also die Erde festgestellt hat als ein Teil des Göttlichen, und wer Shiva, das Bewusstsein, festgestellt hat als den Urheber des Ganzen, der hat die ganze Welt gesehen. Also wenn wir das schaffen, dass wir in allem Gott sehen, ob jetzt im Irdischen gleich in der Parvati oder im Bewusstsein gleich Shiva, dann haben wir es geschafft. Wir brauchen also nur, in Anführungsstrichen, Swami umrunden, der beide Aspekte in sich vereinigt, den weiblichen Schöpfungsaspekt und den männlichen Purusha-Aspekt des Schöpfers. Also wenn wir das verstanden haben, dann brauchen wir eigentlich gar keine andere Lehre und Lehren mehr, sondern wir haben dann die Zusammenfassung der gesamten mythologischen und religiösen Grundlehren, dass Schöpfer und Schöpfung zusammengehören. Und dass, wenn wir diese Thematik als eine ansehen, die wir gemeinsam umrunden und uns sie anschauen aus allen Aspekten, aber wissen, das ist das Zentrale, dass wir es einfach erkennen als eine Einheit, dann haben wir es geschafft.
Sandrana, deine tiefen psychologischen Bedeutung der Figuren werfen für mich als denkenden Europäer eine ganz andere und wirklich spannende Sicht auf die indische Mythologie. Und ich würde wirklich gerne noch viel mehr hören, aber leider ist unsere Sendezeit schon wieder zu Ende. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mir die Ohren für dieses neue Hören von Swamis Erzählung geöffnet hast.
Ja, ich freue mich auch, dass ich das mal mitteilen konnte, was mir das Herz so wärmt und was mir die Zunge zum sehr schnell Fließen bringt. Mich macht es enorm glücklich, dass ich in solche Dinge Einblick nehmen darf. Und ja, ich hoffe, ich kann sie mit vielen Menschen teilen.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland zu Ende. Wir waren zu Gast bei Sandrana Nusselein. Am Mikrofon war heute für Sie Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.